Moin Lena.
Moin Marie, wann warst du das letzte Mal im lokalen Fußballplatz?
Zum Spiel beobachten oder zum selber kicken?
Na, zum Gucken.
Zum Gucken, das dürfte so vor ungefähr 2 Monaten gewesen sein. Da habe ich von einem Bekannten ein Spiel angeguckt, hier auch auf der Ecke bei mir im Stadtteil.
Okay, so ein lokaler Fußballplatz, sind wir uns ja einig, selbst wenn das irgendwie ein Verein ist, der schon mal Oberliga oder so gespielt hat, die haben maximal eine Tribüne, die so richtig schlecht zusammengebaut ist, viel Rasen, zu einer regnerischen Jahreszeit sehr matschig und es gibt bestimmte Dinge, finde ich, die an einem lokalen Fußballplatz A, nicht fehlen dürfen und auch so ein paar Characteristics, die einfach immer vorhanden sind. Und mir sind ein paar aufgefallen, ich möchte gucken, ob wir ähnliche Eindrücke haben. Ich nenne dir mal ein Beispiel und dann steigst du mal ein und sagst mal ein paar Sachen, die dir einfallen. Ich finde zum Beispiel der absolute Klassiker an einem lokalen Fußballplatz, der Verein hatte schon mal Zeiten, da ging was, aber jetzt ist es halt wieder so ein bisschen Acker. Die haben ein kleines Kassenhäuschen, so ein kleines gemauertes Gebäude, wirklich mini, da passt so ein Typ auf dem Stuhl rein mit so einer kleinen Handgeldkasse und der verkauft dir Tickets.
Ja, sieht man sehr oft, das stimmt.
Klassiker. Was darf noch nicht fehlen?
Boah, ich habe die Erfahrung gemacht, eigentlich bei egal welchem Spiel hier im Umkreis ich war, du findest immer eine Gruppe von Rentnern, die das Spiel zu ernst nehmen am Spielfeldrand. Also das ist deren Leben. Du merkst das richtig so, wie wir auf der Tribüne oder in der Kurve für unsere Vereine stehen. Für die ist das SV Dorfhausen. Ist so, das ist deren Leben. Ich respektiere das auch, aber die sind sehr drin dafür, dass halt sonst jeder einfach nur mit einem Kaffee dort steht.
Ja, die sind auch sehr kritisch, ne? Also Hände auf den Rücken und dann wird auch immer so das große Ganze bedacht. Es geht nie um so die eine Szene auf dem Platz, sondern ja, wenn sie sich jetzt zusammenreißen, können sie Ende der Saison schon noch was reißen, aber irgendwie sind die hier nicht ernst genug oder so. Das sind dann so Kommentare, die fallen.
Ja, das stimmt. Also die sind extrem drin in dem Game und die haben auch so richtig viel Hintergrundwissen über Verein und Liga, aber über die Spieler oft gar nicht. Also das sind wirklich nur so Akteure, die keine Rolle spielen, weil die halt schon seit 40 Jahren für diesen Verein routen. Fair check ich.
Ja, auch sehr ernste Gespräche, die da geführt werden. Und mindestens einer trägt immer die klassische Baumgartmütze.
Ja, Schiebermütze immer. Immer
auf
dabei.
Den kommen wir ja später noch zu sprechen, auf den OG der Schiebermütze. Aber es gibt noch ein paar Sachen, die mir aufgefallen sind. Natürlich der obligatorische von entweder Eltern der Spieler oder so ein paar helfenden Ehrenamtlichen betriebene Bratwurststand. Den gibt's auch immer. Also irgendwer steht am Grill und irgendwer verkauft dir die Bratwurst in einem Brötchen vom lokalen Bäcker, was schon so 2 Tage alt ist. Ich habe da kommen wir jetzt gleich bestimmt auch noch zu. Ich habe mir ein lokales Spiel angeschaut, das gar nicht so niederklassig ist, wie man vielleicht denkt, wenn man den Platz sieht. Aber die Werder-Frauen haben in der ersten Runde des DFB-Pokals brilliert, möchte ich sagen, mit einem 7:0. Und da der eigentliche Platz des SC Viktoria ein Kunstrasenplatz ist, musste man ausweichen. Und wir waren echt so ein bisschen am Stadtrand von Hamburg, hinter Wandsbek. Und es war wirklich ein Dorfplatz. Und ich war wirklich erstaunt, denn wir kamen da an und ich sehe diesen Bratwurststand, also basically einen Grill und eine Bierbank und so ein kleines Zelt. Und ich sehe so ein Schild, Geflügelbratwurst und dann Schweinebratwurst. Und dann geht so ein Opi beiseite, der sich gerade eine Wurst gekauft hat. Und hinter ihm taucht ein Schild auf, von dem war ich begeistert. Da stand Veggie-Wurst. Wir haben es geschafft. Wir sind angekommen in diesen Zeiten.
Es gibt echt eine Weiterentwicklung. Ja, ich kann davon nicht so ein Lied singen, weil ich bin auch richtig oft bei so Jugendspielen unterwegs, tatsächlich wegen Bekannten, die dann dort antreten, keine Ahnung, in der CB-Jugend und so. Da hast du gar keinen Luxus. Also da gibt es nicht mal was zu essen oder zu trinken. Da wird einfach gar keine Mühe gegeben. Dafür zahlt es halt auch nichts. Deswegen, das ist entspannt, aber da hattest du es natürlich auf jeden Fall luxuriöser und natürlich auch größer aufgebaut bei einem DFB-Pokalspiel.
Ja, man sieht schon, wie einmal im Jahr, wenn das eine wichtige Spiel stattfindet, der Verein hat sich ein bisschen rausgeputzt, um guter Gastgeber zu sein da vor Ort. Und es gab sogar Dixi-Klos, auch ein Klassiker, wie ich finde. Natürlich der Bierwagen wurde rangekarrt, so ein richtiges Dorffest-Ding auch irgendwie. Und nach Abpfiff sind wir nochmal Richtung Dixi-Klos, weil eine meiner Begleitungen auf Toilette musste, bevor wir gefahren sind, weil wir echt eine Fahrt vor uns hatten, wieder ins Stadtzentrum zu kommen nach dieser Partie. Und dann haben wir gesehen, dass der Bierpreis gesenkt worden ist nach Abpfiff.
Ich meine, ist ja auch schlau natürlich für die Vereine, weil die dann durch so eine Begegnung auch gut verdienen, gut für die Vereinskasse. Also absolut verständlich, dass die sich so rausputzen. Aber hattet ihr denn, ich nehme an, bei dem Ergebnis geht es gar nicht anders, einen schönen Fußballnachmittag?
Absolut. Ich würde eine 10 von 10 geben. Allein das Wetter war perfekt. Schon als ich morgens aufgestanden bin, dachte ich so, das ist nochmal ein goldener Herbsttag für den Fußball. Und die Sonne hat geschienen. Das heißt, ich bin wirklich nur in einem Sweater losgezogen, einem grünen natürlich. Das hier ist immer noch Hamburg, deswegen war ich ein bisschen undercover unterwegs. Aber schon auf der Hinfahrt in so einer lokalen Buslinie habe ich die ersten Werder-Fans gespottet. Also da waren echt einige vor Ort. Wenn ich jetzt irgendwie eine Zahl nennen müsste, und ich bin echt nicht gut im Schätzen, deswegen seht es nicht so kritisch, ordnet das für euch dementsprechend ein. Ich würde sagen, wir waren so 30, 40 Werder-Fans, die aktiv supportet haben. Denn die Supportgruppe der Werder-Frauen, Serena Werde, war vor Ort und hat richtig Stimmung gemacht. Und dann hatten wir noch so 50 verteilt über den Platz und auf der Tribüne auf der anderen Seite, die auch in Werder-Kleidung sichtbar unterwegs waren. Also ich würde so sagen, vielleicht so Richtung 100 an Supportern.
Das ist doch erstmal nicht schlecht. Bei unseren Damen war das ein bisschen im größeren Stil, weil wir ja in Magdeburg angetreten sind. Sind auch
ja, sogar im Stadion, ne?
Ja, im Stadion, genau. Es waren, glaube ich, fast 3000 da. Mhm. Und 3-0 gewonnen, haben auch eine Runde weitergeschafft. Wird interessant, was sich da noch entwickelt.
Ja, es war sowieso eine relativ harmlose erste Runde. Also der Transparenz halber, das Spiel zwischen den Damen von Borussia Dortmund und des FC Bayern, das haben wir noch nicht gesehen. Das findet heute Abend ja erst statt. Aber bei den anderen Partien ist wirklich nur eine Auswärtsmannschaft ausgeschieden und das war der erste FC Nürnberg. Ich weiß nicht, ob das da vereinsübergreifend mittlerweile stattfindet, dieser Abwärtstrend. Miro Klose mit den Herren ist ja auch nicht gut unterwegs in der zweiten Liga. Aber sonst haben sich die FavoritInnen eigentlich gut durchgesetzt, würde ich sagen. Und du wirst es nicht glauben, aber das 7:0 war nicht mal das höchste Ergebnis dieser ersten Pokalrunde. Die Damen des VfL Wolfsburg haben das mit 11:0 geregelt.
Boah, geregelt ist auch ein Begriff. Die haben es beendet, bevor es angefangen hat. Ja. Ja, ich meine, das war auch so eine Paarung irgendwie. Die haben gegen Bundentor gespielt, da hätte man auch voraussehen können, dass das ein bisschen höher wird. Aber 11 ist eine Hausnummer. Nein, schon 11 das Tore stimmt. In einem Spiel.
7 sind ja auch schon viele. Und das war wirklich im 10-Minuten-Takt in der ersten Hälfte gefühlt, dass die Tore gefallen sind für Werder. Aber ich muss sagen, in der zweiten Halbzeit, um jetzt mal kurz ins Spiel zu gehen, die Torhüterin von Viktoria hat in der zweiten Halbzeit nochmal ordentlich aufgefahren. Also das Ding hätte auch höher ausgehen können, wenn sie nicht gewesen wäre. Deswegen Shoutout in die Richtung. Und auch Shoutout an alle, die halt da waren und richtig supportet haben. Also es war wirklich gute Stimmung. Natürlich täuscht das vom Geräuschpegel immer ein bisschen, wenn man in der Ecke steht, wo halt all die Leute stehen, die mitsingen und supporten. Ich glaube, an einem anderen Ort rund um den Sportplatz hat sich das vielleicht ein bisschen kläglicher angehört. Aber es war eine klassische Erstrundenkulisse einfach. Also nebendran war noch so ein Tennisplatz. Und komplett ungestört von dem ganzen Geschehen auf dem Fußballplatz waren da so zwei Opis und haben ihr sonntägliches Tennismatch abgehalten.
Die Ruhe weg. Lassen sich auch nicht stören. Ich hätte da irgendwie, auch wenn sich niemand für mich interessiert, hätte ich ein bisschen Performance Anxiety. Wenn da neben mir so ganz viele Leute.
Die zwei, das waren so alte Hasen, die waren Profis. Die haben sich nicht mal irritieren lassen, als einmal ein Schuss sehr weit übers Tor hinausging und bei denen auf dem Tennisplatz gelandet ist.
Das ist denen egal, wir leben nur in deren Welt. So, aber was mich noch interessieren würde bei dem Nachmittag, hast du dir denn was zu essen gegönnt oder sind es wieder die Gummibärchen geworden?
Keine Gummibärchen, aber auch nichts anderes. Es gab eine gute Cola, die habe ich getrunken, schön eiskalt, das tat gut an dem Tag. Aber ich esse ungern Fleisch. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich bin Vegetarierin, aber auf einem guten Weg dahin, würde ich sagen. und habe aber auch eine Allergie lebensmittelmäßig. Das heißt, wenn bei der Veggie-Wurst niemand informiert ist, was da genau drin ist, dann ist auch die Veggie-Wurst für mich keine Alternative. Und sonst gab es halt nur Waffeln, die ich auch nicht essen kann. Das heißt, für mich blieb das außen vor. Deswegen kann ich das kulinarische Angebot nicht so sehr bewerten. Aber ich glaube, ein paar von euch hatten ordentlich Bewertung abzugeben zu unseren Gummibärchen-Takes letzte Woche, oder?
Exakt. Die letzte Folge, da wurde das Gummibärchen-Gate geöffnet. Und ich habe das Volk befragt, Lena. Ich habe deine ganzen Aussagen einmal getestet und habe unsere Zuhörer befragt, was die davon halten. Und einmal durften sie abstimmen, ob man den Geschmack des Gummibärchens, beziehungsweise die Farbe, erkennen kann, wenn man halt blind verköstigt.
Ja, und damit, ohne das Ergebnis zu kennen, weil Marie macht unser Social Media, alle Delulu. Ihr seid alle Delulu.
Nein, doch. Nicht. Nein, das Volk hat gesprochen. Es waren über 80% dafür, dass das gehen würde. Und dann habe ich noch nachgefragt, ob was so die Lieblingssorte ist oder ob sie überhaupt eine Lieblingssorte haben, weil du meintest, ja, das schmeckt irgendwie nach ein paar alles einfach gleich total egal. Nee, da kam schon einige Meinungen an Tag und jede Farbe wurde tatsächlich ab und zu von wem genannt, aber Rot hat sich sehr herauskristallisiert. Also dieses Dunkelrot scheint die beliebteste Sorte zu sein. Dann habe ich DMs bekommen, dass man sich die einzeln kaufen kann, die Sorten. Und die sind dann in so einem großen Gummibärchen verpackt und dann sind dort zum Beispiel nur rote drin. Aber Leute, ich bin euch natürlich wie immer einen Schritt voraus. Du kannst bei Haribo direkt die in Kilopackungen anfordern. Habe ich für einen Freund erfragt, so nicht für mich selber. Ich habe mir absolut noch nie eine Kilopackung grüne Gummibärchen besorgt, weil es meiner Meinung nach die beste Sorte ist.
Ich sag, ihr seid alle Delulu. Ich habe die ganze These tatsächlich gestern Abend nochmal mit Freunden getestet, denn ich habe denen auch davon erzählt und die waren auch alle der Meinung, ja klar, können wir. Und ich war so, okay, wir saßen in einem Café, gegenüber war ein Kiosk. Ich so, okay, let's go. Und haben mir eine Tüte gekauft und wirklich von 4, 5 Leuten, mit denen ich war, hat nur eine mehrmals ein Gummibärchen richtig erraten, alle anderen nicht. Okay. Und alle haben vorher wirklich gestated so, ich kann das, safe, das ist easy. Und danach haben sich 4 von 5 bei mir entschuldigt.
So, Minions, ich brauch euch. So, ihr müsst das selber bitte ausprobieren und ich möchte Erfahrungsberichte haben. Bei wem hat's geklappt, bei wem hat's nicht geklappt, das muss geregelt werden. Probiert's aus mit euren Freunden und sagt uns Bescheid. Interessiert mich brennend. Ich werde es natürlich auch nochmal testen.
Ja, teste du mal. Währenddessen hat... Wir kommen wieder zum Fußball, würde ich sagen. Freddy Bobic mal getestet, was vor Gericht so geht. Das war eine Meldung, die ist mir diese Woche tatsächlich in der U-Bahn begegnet. Da dachte ich so, ah, das ist ja interessant. Bobic wurde ja im Sommer 2021 als neuer Geschäftsführer bei Hertha vorgestellt. Und dann 2023, glaube ich, war das, ordentlich und dann außerordentlich gekündigt. Wichtiger Unterschied an dieser Stelle. Gegen beide Kündigungen hat er sich nämlich juristisch dann zur Wehr gesetzt. Und jetzt ist ein vorläufiges Urteil oder ein Vollstreckungstitel ergangen, dass er Hertha zur Zahlung seiner ausstehenden Gehälter auffordern darf. Das hat er vor dem Landgericht erwirkt. Das heißt, er hat so, das nennt sich dann irgendwie Vollstreckungstitel. Also darf er jetzt quasi sein Gehalt einfordern. Und ich will echt nicht wissen, was Freddy Bobic dafür verdient, dass er Hertha in die Scheiße geritten hat.
Also verdient im Sinne von, er bekommt Geld, ja, verdient im Sinne von, er hat das moralisch verdient, gar nichts. Das hat so ein bisschen einen komischen Beigeschmack. Ich meine, juristisch scheint er ja irgendwo recht zu haben, auch wenn ich da überhaupt nicht durchblicke. Aber Bro, ach man, das sind so Summen. Ich glaube, egal worum es da geht, man kriegt da Bauchschmerzen bei.
Und man stellt sich, finde ich, so automatisch die Frage, jo, ich glaube, Hertha geht's eh nicht gut, braucht er das Geld wirklich? Oder hätte er es auch einfach sein lassen können?
Und sogar wenn es Hertha gut gehen würde, ich würde behaupten, dass es auch Bobic relativ gut geht im Vergleich zu vielen anderen Menschen auf dieser Welt.
Ja, trotzdem, da bin ich an einem anderen Punkt. Der Fußball ist so ein kapitalistisches Scheißsystem. Wenn das jetzt nicht Hertha wäre, sondern Newcastle, ich hätte jeden Cent rausgequetscht und den dann meinetwegen gespendet oder so, wenn du ihn privat nicht brauchst, weil ist ja bei Newcastle auch kein sauberes Geld, würde ich jetzt einfach mal so
bezahlt
sagen.
Bezahlt der Verein, das heißt, ja auch nicht selber dort.
Eben. Aber bei sowas würde ich halt sagen, so quetsch raus, was geht, weil dann geht das Geld nicht in andere Richtungen aus, Scheichperspektive, was vielleicht ganz hilfreich ist für Weltwirtschaft und Frieden. Das heißt, du kannst mit dem Geld vielleicht was Gutes tun.
Ich glaube, dieser Gedanke ist Bobic noch kein einziges Mal
nicht
gekommen.
Bobic fern, ja, denke ich auch. Also, ohne ihn zu kennen, ohne ihn vorverurteilen zu wollen, hat er, glaube ich, nicht drüber nachgedacht.
Nee, ist vielleicht nicht so auf seinem Radar eher. Das tangiert ihn halt nicht. Das ist wie die beiden Tennis-Opas. So, wenn der Ball da aufs Spielfeld rollt, das ist nicht deren.
Wichtiger Nachtrag, denn auf unserem Radar ist nach dem Tennis-Oper-Match natürlich auch die Auslosung der zweiten Runde des Frauen-DFB-Pokals. Da haben wir ein Auge drauf, die findet am 5. Oktober statt, abends. Leider lost Didi Hamann aus. Also wehe Didi, ich möchte nicht Frankfurt bekommen als Gegner. Ich brauche jetzt noch keine Favoriten. Ich hätte gern irgendeine Auswärtsfahrt, die sich für mich lohnt. Sowas wie Meppen. Ich hätte Bock auf Meppen. Oder?
Meppen ist doch raus.
Oh, scheiße. Mann, was ist denn noch dabei? Was ist cool? Union, Alte Försterei, da ist ordentlich was los bei der Damenmannschaft, da hätte ich Bock drauf. Was könnten wir noch machen? Der Rest ist soweit. Nordderby schon wieder im Pokal?
Oh, nicht so früh, nee. Gib uns mal was Machbares, nicht so später.
Na gut, ich würde auch noch nach Essen zur SGS fahren. Oder nach Köln, da war das Finale, da kenne ich mich auch schon aus.
Lena quasi local geworden dort.
Ja, ich bin bereit. Ich habe schon ein paar Auswärtsfahrten gemacht. Ich glaube, so langsam kenne ich die besten Anreisewege. Gut, eine Auswärtsfahrt, die ich mir geschenkt habe, und das wahrscheinlich aus gutem Grund, ist das Spiel der Herren gegen den FC Bayern. Wir müssen drüber reden, oder?
Absolut. Ich wurde auch nicht verschont. So, auch wenn ihr ein Tor weniger kassiert habt mit Ruhmbekleckern, tut man sich selten dort.
Und damit ist all das Gute, was ich sagen kann, auch schon vorbei. Ich glaube, ich muss noch froh sein, dass ich die Vorberichterstattung an dem Abend verpasst habe. Ich war noch im Kino und habe mir einen Film angeschaut. Und der Film war deutlich besser als das, was da scheinbar die ganze Zeit einseitig über den FC Bayern und vor allem mit einem großen Fokus aufs Oktoberfest berichtet worden ist. Das habe ich mir zum Glück gespart.
Ich würde wirklich gottlose Summen bezahlen, um niemals dort sein zu müssen, live. Und damit will ich gar nicht irgendwie den kulturellen Aspekt angreifen, sondern also das hat ja nichts mehr mit der bayerischen Kultur wirklich zu tun. Das ist ja absolut nur noch anstrengend, diese Menschenmassen, das Benehmen dort, das ist furchtbar. Alles, was ich davon mitbekomme vom Oktoberfest, sorgt dafür, dass ich so froh bin, norddeutsch zu sein und nicht dort vor Ort.
Verstehe. Ich habe auch ein paar Sachen während des Spiels dann mitbekommen, wo ich auch froh war, dass ich da nicht drin stecke, und habe es dann irgendwann auch ausgeschaltet. Buschmann und Sommerfeld hatten die komplette Bayern-Brille auf. Also die Perspektive, auf der sie dieses Spiel kommentiert haben, die war wirklich nicht zu gebrauchen als Werder-Fan. Den einzigen, den sie ab und zu mal positiv erwähnt haben, war Karl Hein. Der musste ja ins Tor, weil Backhaus nicht fit war. Und ich würde schon mal vorweggreifen, auch wenn es zur Pause 0-2 stand, der hat ein gutes Debütspiel gemacht. Also beim ersten Gegentor hatte er zum Beispiel gar keine Chance, da war komplettes Ping-Pong im 16er. Und ein Elfer gegen Kane ist halt für jeden Torhüter eine Minimalchance auf Erfolg, würde ich behaupten. Das heißt, ihm ist da eigentlich nicht so ein Strick draus zu drehen, der ist reingeworfen worden, der hat seinen Job gut gemacht. Also okay, dass sie ihn shoutouten, aber sonst haben sie über Werder halt fast gar nicht geredet.
Ist auch eine absolut undankbare Aufgabe, wenn du da reinkommst als Ersatz und dann auch noch gegen die Bayern ran darfst, wo du weißt, okay, jeder im Kasten wird welche kassieren höchstwahrscheinlich, und dann bist du die Sau, die das machen darf, und wie gesagt, Elfmeter keine Chance. Also deswegen.
Also ich glaube, er hat sich eher gefreut. Ist ja eine Leihgabe von Arsenal, das heißt, ein bisschen Spielpraxis, da hat er sich bestimmt drüber gefreut. Und wenn du dir die Perspektive anguckst, die er hat, wenn Arsenal ihn dann nächste Saison wieder hat, weil, also es wird zwar gemunkelt, es gibt eine Kaufoption für Werder, aber auch nur von einem bestimmten einschlägigen Werder-Medium, das wir jetzt nicht näher benennen, aber ich würde dann nochmal darauf pokern wollen, wie hoch die überhaupt ist, ob das überhaupt irgendwie Sinn macht oder realistisch ist, weil der hat in dem Spiel schon gezeigt, ich glaube, da kommt eine Karriere auf ihn zu, die nichts mehr mit Werder zu tun haben wird irgendwann. Aber ich bin froh, dass er da war. Worüber ich nicht so froh war, war der Elfmeter. Der war nämlich in meinen Augen strittig. Im aktuellen Fußball war er leider nicht strittig, denn eine Berührung und ein echt bereitwilliger Fall von Kane reichen scheinbar aus, damit das als Elfmeter gewertet und gepfiffen wird. und es halt auch keinen Eingriff des VAR gibt, weil es dann eben doch nicht genug ist für eine Fehlentscheidung in diesem System und das zu revidieren, wenn Kane schon liegt, ist irgendwie auch kein Thema. Der weiß übrigens genau, wie er diese Szenen kreiert. Also du siehst, wie er Friedel da richtig mit reinzieht, ohne dass der was machen kann. Denn statt Zug zum Tor schiebt Kane einfach das Bein zwischen Ball und Friedel und provoziert damit die Berührung.
Ja, quasi schon Experte geworden. Muss man vielleicht auch sein, wenn man auch einen Großteil seiner Treffer für den Torschützenkönig
modernen Fußball
eben durch...
War.
Ja, durch Elfmeter erzielt, so. Weil wenn du da nicht der Standardschütze bist, hast du es halt schwer, da irgendwie mit ranzukommen.
Ja, nächster Bummer in dem Spiel für mich war vor dem 1-0 auch schon, dass es vor dieser Ecke, die dazu geführt hat, eigentlich einen Offensivfoul von Olise an Agu gab. Und das Foul war eindeutiger als der Elfer, wurde aber eben nicht gepfiffen, also... Da ging einiges schief, aber am Ende des Tages, wenn du dir das gesamte Spiel anguckst, kannst du nicht sagen, die Fehlentscheidungen waren das Problem. Sie sind ein Problem, ich finde eher sogar ein systematisches Problem. In der Partie hätte Bayern das auch ohne diese zwei Fehlentscheidungen gedreht.
Ja, ich denke, das ist das absolut faire Fazit, was man ziehen muss, auch bei dem Spielstand, bei den Statistiken, bei allem, was dann dafür spricht am Ende. Kannst du denn irgendwie... Learnings daraus ziehen oder sagst du, nee, ey, Mund abwischen, vergessen, auf den nächsten konzentrieren, egal was dort passiert ist?
Naja, selbstverständlich Letzteres. Aber bevor wir das machen, reden wir vielleicht noch über die zweite Hälfte dieser Partie.
Ja, gut.
Also Werder hat auch eine große Konterchance, die ich erwähnenswert finde, die war sogar noch in der ersten Hälfte, bei der Mbangula sich den Ball halt leider ein bisschen zu weit vorlegt, statt einen Pass zu Jinma anzustreben, der für mich irgendwie sinniger gewesen wäre in der Szene. Die beiden sind nämlich aus der eigenen Hälfte gestartet, also Abseits wäre auch kein Thema gewesen. Aber bis auf diese Szene bleibt es relativ einseitig. In der Halbzeitpause fand ich es dann ganz cool, dass sie Christian Groß ans Mikro bekommen haben. Da habe ich dann den Ton mal wieder richtig eingeschaltet. Sehr souveräner Auftritt und ich finde es irgendwie immer schön, ihn zu sehen in einem Werder-Dress. Deswegen hat mich das gefreut. Während dieses Interview passiert ist, gab es ein paar Schnittbilder rein ins Stadion und ein paar Proteste der Südkurve gegen die aktuellen Trikotfarben bei Bayern. Die hatten nämlich so ein beiges Trikot mit dunkelgrüner Schrift an. Checke, ist auch irgendwie weird, was mit grüner Schrift zu tragen, wenn man gegen Werder spielt. Warum kein Rot? Das haben sich die Südkurve dann auch gefragt. Die plädieren sehr stark dafür, dass Trikots rot sind beim FC Bayern.
Ich check, ich finde vom Weiten... hat das eher ausgesehen, nicht wie beige und dunkelgrün, sondern fast wie so Nationalmannschaftstrikots. Also wenn man wirklich von Weitem drauf geguckt hat, passt irgendwie nicht so ganz.
Ja, scheinbar hat für beide Trainer genug gepasst, dass sie in die zweite Hälfte ohne Wechsel gegangen sind. Bei uns kam dann erst in der 61. Boniface für Puertas. Werder macht dann auch ein bisschen mehr nach vorne. Folgerichtig ist man hinten dann halt leicht offen und kassiert direkt das 0-3 durch Kane. Und dieser mutige Auftritt in der zweiten Hälfte wird dann halt auch nicht belohnt, weil wenn du, also ich würde sagen, in einem Bayern-Spiel, wenn die Situation kommt, die wir in der 71. hatten, dann weißt du es over. Denn in der 71. bei gegnerischem Ballbesitz, also Werder hat den Ball, läuft Neuer halt einfach mal bis zum Mittelkreis raus. Und da weißt du, Bayern nimmt dich eh nicht mehr ernst, ist durch. So. Und da hilft auch nicht das Abseitstor von Boniface in der 85. nach einem Kimmich-Fehlpass, obwohl ein Kimmich-Fehlpass mir immer gut schmeckt, weil er sich immer so schön drüber aufregt. Stattdessen fällt halt das 4-0 durch Leimer. Damit ist der Deckel drauf. Und das ist auch der einzige Treffer, bei dem ich Hein so ein bisschen in die Verantwortung nehmen möchte, weil das halt seine kurze Torwartecke war, aber trotzdem. Er ist der Gewinner des Spiels aus Werder Sicht. Ich glaube immer noch nicht, dass da ein Verbleib über die Leihe hinaus denkbar ist, aber jetzt kommt das, was du gerade schon angedeutet hast. Mund abwischen, weitermachen. Es folgt das alljährliche, zweifach stattfindende Seitaufstieg des FC St. Pauli Freundschaftsspiel. Und das schaue ich mir von der Couch an. Ich fahre nicht ins Stadion und hoffe, dass da mehr geht.
Ich will einen Tipp hören. So.
Was tippst du denn?
Schwierig. Ich glaube, man darf noch gar nicht auf Tabelle und vorherige Ergebnisse wirklich achten, obwohl das natürlich sehr täuscht irgendwie ein bisschen und dass Pauli da den besseren Start hatte. Ich will nicht immer so langweilig sein und sagen, nur weil keiner klarer Favorit ist, sag ich unentschieden. Aber ich glaube, ihr macht das, Heim. Ich würde ein 2-1 für euch tippen tatsächlich.
Ja, ich gehe noch einen höheren Tipp ein und sage 2-0. Ich glaube daran, dass Werder das auf jeden Fall packen kann, weil wir Ansätze gesehen haben im Spiel gegen Gladbach, was möglich ist. St. Pauli auf jeden Fall ein stärkerer Gegner als Gladbach. Wobei die sich ja auch scheinbar raffen konnten. Die haben ja ein
Ei.
0-6 noch mit 4 Toren aufgeholt und zumindest das Ergebnis ein bisschen begradigt. Aber gut, um die soll es heute nicht gehen. Ich bleibe bei meinem 2-0-Tipp. Ich glaube, dass Werder da eine kleine Trendwende hinlegen kann. Denn die Woche danach kommt ja dann auch schon die Länderspielpause.
Eben, und ich glaube, man hat auch bei Pauli gesehen, jetzt klar, Leverkusen und Stuttgart sind erstmal Hausnummern, aber wenn man aufgepasst hat, konnte man, denke ich, schon sehen, wie die zu knacken sind und ihr habt das Heimspiel, aber es ist eh Pest gegen Cholera für mich, aber ich glaube schon, dass ihr das macht. Zu dem Frankfurt-Gladbach-Spiel, ich konnte es leider nicht gucken, ich hätte es so gerne gesehen im Nachhinein bei den Toren und eben als ich beim Frauen-DFB-Pokal noch meinte mit, ja okay, 11 Tore, wo fällt denn sowas schon? Da muss ich direkt denken, ach Mann, Gladbach-Frankfurt, 10 Tore, einfach mal so in einem Bundesligaspiel nebenbei.
Weißt du,
Wild.
was
Aber
noch
ich...
bitterer ist, als dass du
Mh.
gar nicht gucken konntest? Ich war bei der
Was?
Arbeit und ich hatte eine kurze Pause noch an dem Abend und ich habe eingeschaltet, so 48., 50. vielleicht bis 70. Die einzige fucking Phase in diesem Spiel, in der kein Tor gefallen ist.
Ey, wie viel Pech kann man denn haben bei so einem Spiel? Stell dir vor, es fallen 10 Tore und du kriegst keins davon mit.
Ja, es hat mich ein bisschen geärgert, aber ja, Grüße nach Frankfurt. Ihr hattet
Ja.
bestimmt einen guten Abend.
Absolut, ich meine, der Spielverlauf spricht dafür und alles, was ich im Nachhinein dazu gelesen und gesehen habe, auch, dass Frankfurt halt irgendwann selber meinte, okay, nach dem 6. wir hören auf zu spielen quasi und dass das für Gladbach dann natürlich eine Einladung war, fände ich ein bisschen gefährlich trotzdem noch als Frankfurt-Fan, wenn man sich dann noch 4 Dinger fängt, weil man so sehr zurückschraubt. Aber ich will den
Ja.
Gladbachern jetzt auch nicht alles absprechen. Nach bei einem Stand von 6-0 dann noch 4 Dinger zu machen, das ist
Das
schon
Moral.
stark. Ja, absolut. Und das, obwohl man
Gut.
auf dem letzten ist.
Kommen wir vom Spiel mit den meisten Toren des Spieltags zum Spiel mit den wenigsten, zum 0-0 des HSV in der Alten Försterei. Es gab das Wiedersehen mit Steffen Baumgart und ich möchte schon mal vorwegnehmen, ich habe das 0-0 getippt.
Das hast du. Hilft dir noch nicht, an mich ranzukommen, aber das war ein richtiger Tipp auf jeden Fall. Und das Wiedersehen mit Baumgart war ja nur so halb, ne? Also er war
Ja,
ja
er hat sich ja
weggesperrt. So.
gedrückt. Meinst
Ey,
du, er hat
diese
das bewusst
Aufnahme.
getimed?
Weiß ich nicht. Also er hat schon provoziert. Es wundert mich ehrlicherweise, dass er nur Einspielsperre bekommen hat. Also ich hätte ihm locker 2, 3 eigentlich fairerweise gegeben für das, was er letzten Spieltag abgezogen hat.
Ja.
Aber mich hat es eigentlich während des Spiels gestört, wie oft auf ihn geschaltet wurde. So, ja, wir haben es begriffen.
Klassiker.
Er steht dort hinter einer Glaswand wie so ein bockiges Kind. Okay, jeder hat es mitbekommen.
Es gab
So.
doch auch so ein Spiel beim HSV, wo das so war, oder?
Hundert
Verwechsel ich
Prozent.
das?
Nee,
Würde
bestimmt
mich
gab
nicht
es
wundern.
das auch.
Oder war das
Aber.
ein Tim-Walter-Ding? Weil es gab auch eine Partie beim HSV, da wurde auch immer hoch in diese VIP-Loge geschaltet. Ich glaube, es war eher Walter. Aber da immer dieses Einblenden von dem gesperrten Trainer, wo ich mir so denke, so ja, es gab mal irgendwen, und ich möchte jetzt nichts falsch zitieren, aber irgendwer hat mal gesagt, und ich weiß nicht wer, dass die besten Trainer die sind, die während des Spiels gar nicht so viel machen. Die nicht so laut sind und rumschreien und so, sondern die genau wissen, wann sie ihre Sachen sagen und ihre Emotionen einsetzen, nämlich dann meistens in der Kabine.
Unterschreibe ich so halb. Ich weiß, was das Zitat meint, auf jeden Fall. Und so, ich weiß nicht, komplett seinen emotionfreien Lauf zu lassen, so total egal, was das für Folgen hat, davon bin ich auch kein Fan. Aber ich finde, es gibt ein paar Trainer, die einfach einen sehr viel energischeren und engagierteren Trainingsstil haben und auch so coachen an der Seitenlinie. Und ich glaube, ab und zu ist das schon richtig und zeigt auch Engagement besser als jemand, der vielleicht einfach nur so Arme verschränkt und mucksch dasteht und okay, so gut wie gar nichts macht.
Da bin ich halt mehr Fan von den ruhigeren Kandidaten auf der Trainerbank, statt von diesen cholerischen, rumspringenden Gummibärchen.
So oder so, ich finde, man muss das halt nicht tausendmal zeigen. Das war nur das, was mich genervt
okay,
hat.
Okay, ja. Aber wichtige Frage. Welche Farbe Gummibärchen wäre Steffen Baumgart?
Oh, Ich verbinde ihn halt jetzt mit Union, deshalb will ich nicht direkt zu Orange springen. Aber ich würde, nee, pass auf, meine Antwort ist dieses helle Rot. Nicht das Dunkelrot, was so richtig beliebt ist, sondern dieses helle Rot, mhm. Weil
so kurz vorm Ausrasten. Er wird schon ja, so rot.
Ja, genau.
Wie diese, so, weil, ja. Bei Inside Out, dieser im Kopf, der so die Wut ist, der so diese Hebel
ja,
immer nach
ja,
vorne schiebt,
ist,
der dann
ja,
so brennt.
100%, ja. Genau, ja. Deswegen. Die wutentbrannte Birne.
Dem
hat
brennt der Helm, wirklich.
Ja, aber so wirklich, zeigt ihn halt einmal zu Beginn des Spiels und von mir aus für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, dann zu Beginn der zweiten Hälfte fertig. Ende. Jeder hat's gecheckt. So, Union musste auch ohne ihn klarkommen. Warum können wir das Spiel als Zuschauer nicht auch ohne ihn bestreiten? Aber gut, er hat eine größere Rolle gespielt, als mir lieb ist. Eine größere Rolle gespielt, da können wir ins Spiel reingehen, direkt, hat auch bei der Startaufstellung Königsdörfer. Ich finde die Begründung mittlerweile, die ihn in die Startelf verfrachtet und Bobby nicht mehr ausreichend. Also es wird immer gesagt, dass er sich extrem im Training hervortut und ich sehe das und ich finde es fair, dass er aufgrund dessen die Chancen bekommen hat. Aber er funktioniert meiner Meinung nach in der Mitte zwischen Philipp und zwischen Dompe nicht so gut wie Bobby. Und das merkst du immer in der letzten Viertelstunde, in der Glatze reinkommt. Und langsam frage ich mich, wie viele Versuche willst du noch starten, wo es bei Königsdörfer wirklich einfach dürftig vorne aussieht und wo du dir jemanden wünschst, der mal wirklich den Fuß zwischenhält. So, auch wenn ich sein Engagement nicht kleinreden will. Verstehst du, was ich meine? Ich will nicht scheiße rüberkommen jetzt, aber es zündet
ich
nicht.
Ich finde, hast du schon sehr diplomatisch ausgedrückt. Du hättest halt auch einfach sagen können, so, was macht der noch in der Startelf?
Ja, schon irgendwo, aber ich will ja eigentlich auch, dass belohnt wird, wenn du dich drumherum reinkämpfst. Und das tut er ja. Der zeigt Einsatz, der ist dabei und alles, aber es klappt halt aktuell nicht.
Ja, es gibt dann halt auch eine Timeline, auf der die Zeit irgendwann ausläuft. Also egal, wie viel Einsatz da ist, eine Saison hat nur eine bestimmte Anzahl an Spieltagen und für den HSV geht es um den Klassenerhalt. Und dann sind Experimente halt nur bis zu einem gewissen Grad machbar. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Königsdörfer Startelf ein Experiment ist, aber in einer Liga, in der der Anspruch halt ein anderer ist und wo er eben nicht so sehr zu seinen Situationen kommt, wie er das noch in der zweiten Liga konnte, da ist es dann vielleicht mal ratsam, über was anderes nachzudenken.
Ja, beziehungsweise tauscht doch die Rollen. Gib Glatze jetzt, wo er wieder fit ist, die größere Einsatzzeit. Probier das einfach aus von Anfang an und dann lass Königsdörfer die letzte halbe Stunde oder so machen. Also ich finde, da zumindest ist jetzt mehr Ground dafür da, dass man argumentieren kann, dass er ausprobieren sollte. Weil ansonsten muss ich sagen, Merlin, I see you now. Also meine kleine Taktikschulung, so, ich check, was du meinst. Und dieses, was ich die letzten Wochen auch schon meinte, dass über rechts sehr viel mehr passiert, über dieses Dreieck mit Vieira, mit Philipp, mit Guchulaischvili, das hat sich auch im Spiel absolut abgezeichnet, weil ich glaube, nach 26 Minuten wurde eingeblendet, dass 44% aller Angriffe halt nur über die drei und nur über ganz rechts läuft. Das Spielfeld wurde in so vier Teile geteilt. Nicht, dass man sich jetzt denkt, mit, auf der anderen Seite müssten es aber 56 sein, sondern nee, da waren so 20, 20, 20 quasi und dann halt
wie
über
war das? 40. Trau nur der Statistik, die du selbst gefälscht hast.
Ah, absolut. Ja.
Apropos Statistik, wie war denn die Statistik rund um Dennis Aitekin? Warst du zufrieden? Ich meine, in den Genuss zu kommen, dass er in seiner letzten Saison nochmal ein Spiel für euch pfeift, das muss bestimmt gut gewesen sein.
Nein, absolut nicht. Oh, ich war null zufrieden mit Dennis Abi.
Nein, keine Kritik an Dennis Abi.
Ich habe ihn immer noch gern. Okay, sogar wenn wir, und das ist statistisch belegt, nicht gefälscht, echt viel Pech mit ihm haben, auch wenn es manchmal eigenverschuldet ist, ich habe ihn trotzdem lieb. So, er ist trotzdem ein guter Schiri, aber es gab so ein, zwei Sachen in dem Spiel, mit denen ich nicht d'accord gehe. Kommen wir aber erstmal später zu. Ich glaube, in Halbzeit 1, obwohl es torlos ist, müssen wir über den Elfmeter ganz kurz reden. Philipp räumt dort einfach den Unioner ab. Absolut kein Diskussionsbedarf, ist ein glasklarer Elfmeter. Und Daniel Heuer-Fernandes, wirklich, du geile Sau. So, du hast diesen schwachen Schuss von Ilic perfekt gesehen, super die Ecke gehabt, gehalten, und ab da dachte ich mir auch, das muss doch jetzt irgendwie so ein bisschen Ego-Push geben. Ja. Leider hat das nur für die Verteidigung gereicht. Also auch wenn vorne versucht wurde, ich hätte mir halt einen Vollstrecker gewünscht, der halt erst in der 76. rein durfte. Das war so ein bisschen mein Kritikpunkt dann an Aufstellung und Entwicklung des Spiels.
Und ja, aber ich glaube, mit dem Ballbesitzverhältnis dürftest du doch zufrieden gewesen sein. Das war ja schon eher dominant von HSV-Seite. Ich meine, ich habe mir im Nachhinein die Statistiken angeguckt und ich denke mal, dass sich der XG-Wert für Union von 1,34 hauptsächlich aus dem Elfmeter zusammensetzt und dass der HSV dann gegenübergestellt einen XG-Wert von 1,1 hat. Der ist dann halt mehr aus dem Spiel heraus entstanden, weil es ja eben keine Elfmetersituation gab. Und das zeichnet schon ein einseitiges Bild.
Ja, absolut. Also du schätzt das genau richtig ein anhand der Statistiken. Das Unioner-Ding hat sich aus dem Elfer und aus vielleicht der Schlussphase, wo sie gewittert haben, dass noch mal mehr geht, rausentwickelt. Weil die erste Halbzeit geht abseits des Elfmeters wirklich komplett an uns, auch von den Chancen her. Und in Halbzeit 2 gleicht es sich ein bisschen an. Aber ich würde sagen, dass 0-0 geht unterm Strich in Ordnung, nur wenn ein Team näher dran gewesen wäre über die 90 Minuten, dann waren es wir. Also es hat sich stellenweise schon so ein bisschen frustrierend angefühlt.
Glaube ich. Also es waren ja auch echt viele Schüsse dabei. Für Union waren es ja nur 2 Schüsse aufs Tor, einer davon war der Elfer.
Ja, eben. Deswegen, da gab es halt nicht ganz so viel zu holen aus Unioner Seite. Ich fand, das Spiel war ein bisschen anstrengend zu gucken, weil es sehr, sehr viele Unterbrechungen gab. Dafür kann Aitekin per se nichts, aber es hat manchmal schon so gewirkt, als ob Dinge, die man hätte weiterspielen lassen können, ziemlich kleinlich gepfiffen wurden. Das ist jetzt die Linie, für die er sich in dem Spiel entschieden hat. Die hat er auch durchgezogen bis zum Schluss, okay. Und man ist ja schon dankbar für eine einheitliche Linie, aber es hat irgendwie beim Zuschauen einfach genervt, muss ich sagen.
Und ich habe anderes gehört.
Ach echt?
Also ich habe viel gehört, dass es einfach ein richtiger Grottenkick war. Also dass einfach auch wenig Spielfluss möglich war, weil dieses Spiel nicht erstligareif war. Das war viel von dem, was ich gelesen habe, aus vielerlei Richtung. Nicht nur von einfach nur Fans oder neutralen Zuschauern, sondern auch aus so Expertenbubbles und so heraus, dass dieses Spiel auch einfach nicht viel hergegeben hat. Also bestimmt hat Aitekin mit seiner Linie dann ein bisschen was dazu beigetragen. Aber es gab eine Szene, über die sich im Nachhinein so aufgeregt worden ist, hatte ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ob du die sehr präsent hast, die Szene, ob das für dich auch ein Ding war. Aber scheinbar gab es auch so kleine Spirenzchen von, man liegt verletzt außerhalb des Feldes und robbt dann nochmal rein, um ein bisschen Zeit zu schinden. Und das in einem 0-0-Spiel finde ich schon heftig. Und auch heftig, und da gehe ich mit den Takes mit, die so online kursiert sind, dass es für sowas kein Gelb gibt, ist halt dämlich.
Ja, also allgemein, es war ein bisschen komisch mit anzusehen. Über die rote Karte müssen wir einmal reden, weil ich habe
die war glattrot,
alles,
ne?
Ja, glattrot, und ich habe alles Mögliche an Meinungen dazu im Nachhinein gelesen, weil ich habe mich schwer getan, das für mich selber einzuordnen. Ich finde, Dennis Aitekin selbst hat dort keinen Fehler gemacht, weil wenn du daneben stehst als Schiedsrichter, sieht diese Szene auf jeden Fall nach komplett glattrot, sein Fuß war in Querfelds Gesicht aus. So, fair, wenn du direkt daneben stehst. In den Einstellungen aber hat sein Fuß sein Gesicht gar nicht berührt. Und dann können wir von mir aus über die Karten diskutieren, alles gut. Aber dann finde ich es frech, dass Querfeld zu Boden geht und sich nicht den Arm hält, wo die Fußspitze ihn berührt hat, nachdem Vera sie eingezogen hat, sondern sich das Gesicht hält, wo er keine einzige Berührung erfahren hat. Null. Gar nicht. So, dann halt dir halt den Arm. Warum hältst du dir den Kopf? An diesen Kopf ist nichts rangekommen. Das ist unsportlich.
Ja, ich glaube, es ist vor allem im Affekt, dass man da nicht mehr ganz zuordnen kann, was passiert ist. Aber eigentlich sollte man ja schon spüren, wo eine Berührung stattfindet. Ich finde halt nicht relevant, ob eine Berührung stattfindet, sondern wenn das Bein so hoch geht in einer Situation, wo dein Gegenspieler dir so nah ist, dann ist das gefährliche Spiel. Und dann ist es halt so. Also ob du ihn dann triffst oder nicht, ist ja eine Frage von Zufall manchmal auch. Aber wenn du überhaupt bereitwillig das Bein in diese Höhe bringst, dann nimmst du halt in Kauf, dass es passiert, und das reicht für mich aus.
Ja, das ist ja auch die Begründung, die Aitken nachher im Interview hatte, weil er halt gefragt wurde,
warum. Ah, guck
mal,
Dennis Abi und ich on the same page.
Weil er dann ja auch gefragt wurde mit, und warum hat sich das kein VAR mehr angeguckt, weil er hat ihn ja gar nicht im Gesicht berührt, weil das war halt zuerst die Begründung gewesen. So, und mit der gehe ich halt nicht d'accord. Aber als er dann gesagt hat, okay, er geht halt das Risiko ein, und auch ihm hat es halt nicht gereicht, dass Vera das Bein komplett wegzieht, so, und halt nur noch quasi mit Knie dann da ankommt, dann ist das für ihn die Einschätzung, die er getroffen hat. Das war ihm zu gefährlich, dann muss man das respektieren. Muss ich leider auch mitgehen. Aber wie gesagt, Querfeld, ich sehe auch nicht das Argument, dass da irgendwie im Affekt man sich den Kopf hält, obwohl man es gegen Arm bekommt. So, also das weiß ich nicht, fühle ich nicht. Den Punkt. Vera, tut mir leid, er scheint sich stark verletzt zu haben bei diesem Zweikampf.
Oh, shit.
Ja, das Knie macht Sorgen, und es sah wirklich so schlimm aus. Ich habe richtig Angst vor der Diagnose, die ja heute oder morgen irgendwann kommen dürfte. Also ich glaube, die rote Karte ist jetzt erstmal egal. Auch Aitken meinte,
er wäre sowieso nicht fit wahrscheinlich, ne?
Nee, auf gar keinen Fall. Also ich habe richtig Angst, dass das wirklich was krass Langfristiges wird. Und auch wenn Aitken meinte, dass seine Argumentation jetzt so ist, dass Vieira hoffentlich nur ein Spielsperre bekommt und nicht mehr, weil er hat schon den guten Willen im Nachhinein erkannt, dass er da das Bein so weggezogen hat und noch eine eigene Verletzung riskiert, damit er eben Querfeld nicht im Gesicht trifft. Aber das sah so übel aus im Nachhinein. Ich hab wirklich richtig Schiss, was da noch auf uns zukommt. Vor allem, weil er ja so wichtig war auch in letzter Zeit fürs Spiel.
Er hat sich schon echt festgespielt auch. Also es ist schon schwierig jetzt dann die neue Startelf aufzustellen und zu sagen, okay, wer ersetzt ihn?
Ja, weil ich glaube, der ist nicht zu ersetzen. Ich fand, man hat gerade so ein bisschen Stabilität drin gefunden. So ein bisschen hat was angefangen zu funktionieren, gerade er und Rembech im Mittelfeld. Und ey, Luka Vuskovic, ich muss ihn nochmal hervorheben. Dieser Junge, du musst dir nur eine einzige Statistik raussuchen, egal welche, und die nach dem Spiel angucken. Der Junge hat sie. Also der wird nicht nur zu Recht von diesen ganzen Premier League Pages geglazed
oder
online, sondern
mir?
Auch von mir persönlich. Ja, oder von
Hallo?
Dir, Lena hat es gecallt, absolut. Ja. Lena hat es gesehen, noch bevor er bei uns war. So,
ja.
Und den Punkt gebe ich dir. Ich hoffe, du hast damit recht bis zum Schluss. Ich küsse dein Herz. Der Junge spielt so krass. Das macht
okay.
So Spaß, dem zuzusehen.
Ich sehe es auch schon, bevor die bei euch sind. Und mit die meine ich die Mainzer. Das wird eine Heimniederlage für den HSV, sage ich.
Was tippst du denn genau?
Ein 1-2. Ich glaube schon, dass ihr ein Tor erzielt. Aber ich glaube, Mainz zieht es.
Ja, für beide war der Start jetzt nicht so prickelnd, ne? Also wir sind jetzt gerade Tabellennachbarn.
Yep.
Und vor euch beide. Deshalb, oh, schwierig. Ich hasse es, aber ich glaube, das wird so eine Saison voller Unentschieden.
Na, ich habe diesen Spieltag schon wieder zu viele Unentschieden bei Kicktipp eingetragen. Ich muss ein bisschen Piano machen, deswegen gehe ich hier mit einem Sieger, und ich glaube, Mainz channelt die Version, die sie gegen Augsburg waren. Vorletzten Spieltag. Und,
gegen Sandro Wagner würde ich das auch channeln.
So, deren Auswärtsperformance ist bisher besser als die Heimperformance, deswegen spricht es leider nicht für euch.
Boah, ich glaube, eigentlich realistisch würde ich mit sowas wie einem 1-1 gehen, aber ich hoffe, dass man da irgendwie den letzten Funken noch hinbekommt und einen Führungstreffer erzielt und dass man dann mit einem 2-1 rausgeht für uns.
Zwei Tore traust du dem HSV zu, auch wenn Königsdörfer Startelf spielt.
Nee, Bobby spielt ja Start-F, Merlin hört uns ja. Trust.
Okay, das, die These, die verifizieren oder falsifizieren wir dann nächste Woche. Und wir sprechen hoffentlich auch über die Auslosung im DFB-Pokal der Frauen, vielleicht mit einem Nordderby.
Ja, die Anschlusszeit, da muss ich noch ganz kurz, auch wenn du einen super Schluss gefunden hast, Lena, sorry, ich muss all deine Überleitung immer
kurzer
sprengen.
Rant, immer okay.
So, kurzer Rant. Sonntag 17:30 gegen Mainz ist okay, aber jetzt dieses 19:30-Spiel, also unsere Fans haben sich da auch ganz klar mit einem Banner zu positioniert. Diese Anschlusszeit war ja ursprünglich mal für Europa-League-Teilnehmer da, dass die ein bisschen mehr Pause haben.
Also von der Europa-League waren beide Teams weit weg.
Ich wollte gerade sagen, wo Europa League, also ist ja nett, ja. Ist ja wirklich schmeichelhaft, ne? Aber wir haben ja gar nichts damit zu tun, das ist so unnötig und Sonntag 19:30 will ich
ja,
kein
weiß
Spiel
ich auch
mehr
nicht,
von
ob,
uns gucken.
Ob Werder Bayern an einem Freitagabend Not getan hat und ich glaube bei Hamburg-Berlin muss man vielleicht nochmal in den Raum werfen, wenn alle jetzt denken so, hä, ist doch kurze Strecke eigentlich so. Die aktuell direkt Zugstrecke zwischen Hamburg und Berlin ist gesperrt. Man muss über Hannover fahren. Und dafür finde ich es dann echt frech.
Ja, fühle ich gar nicht. Und vielleicht liegt es auch daran, dass ich echt alt bin. Aber so, das stört mich in meiner Abendroutine. Gar keinen Bock.
Mir war das schon auf der Couch zu spät. Scheiß auf die Leute, die auswärts fahren. Mir ist das abends einfach zu spät auf der Couch.
Woher habt ihr die Energie? Ich respektiere euch. Ich habe Lena einen Snap geschickt, wie ich auf dieser Couch lag, wirklich eingewickelt in Kissen und Decke. Gar nicht wie so ein Fan, sondern schon, oh Gott, ich muss wach bleiben. Ich muss das für meinen Verein miterleben. Zum Glück hat mich der gehaltene Elfer dann aufgeweckt. So, aber
oh Gott. Lasst euch nichts erzählen, ihr seid auch Fans eingewickelt in Decke und Kissen.
Absolut. So, auch Rentner-Lifestyle ist valide und ich würde sagen, damit klinken wir uns aus. Schreibt uns wegen den Gummibärchen. Wichtig, testet es aus und tschüss, Lena.
Tschüss, Marie.